Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Es gibt so Momente bei der Arbeit hier in der 100, da denke ich, ach, muss das jetzt sein? Da zögere ich kurz, bevor ich so ein Manuskript zum Beispiel aufmache, weil ich weiß ja, was einen da erwarten kann. Gestern war das so. Ich im ICE, da kann man die Zeit natürlich schon mal nutzen, um die Sendung vorzubereiten. Puh, krasses Thema. Erstmal tief durchatmen und dann das Skript aufmachen. Lesen. Oh ja, das ist schwere Kost. So schwer, dass die Leute rüberschauen, weil ich seufze, während ich lese im Zug. Aber als ich dann fertig gelesen habe und eine Weile aus dem Fenster geschaut habe und es wirken lassen habe, da kam dann der Gedanke, gut, dass wir das machen. Und dieser Gedanke, der kommt eigentlich immer in der 100. Gut, dass ich das gehört habe. Danke, dass diese Geschichte jemand erzählt hat. Das Thema heute ist eins, wo man auch vielleicht erstmal gerne weghört, wo aber hinhören und hinschauen wichtig ist. Menschenhandel, unsere Sklaven, heißt die Sendung heute Abend. Wolfgang Schiller ist hier, Redakteur der Sendung. Wolfgang, ist tatsächlich ein Thema, das unterbelichtet ist. Wie kam es dazu, dass wir das machen?
Ich war vergangenen Herbst auf einer Tagung der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Und da ging es um organisierte Kriminalität. Und einer der wichtigsten Bereiche dort ist eben inzwischen Menschenhandel, viel lukrativer oft als Drogenschmuggel oder Waffenhandel. Und eine Frau hat dort von mehreren Geschichten erzählt. Die Frau war vom Fraueninformationszentrum Stuttgart. Und die hat uns unter anderem die Geschichte von Faith erzählt, die wir jetzt gleich hören werden. Einer Frau aus Nigeria, die unter ziemlich krassen Umständen nach Europa gekommen ist.
Das ist eine von vier Geschichten, die wir heute Abend haben. Wir hören außerdem auch, dass es in Europa, genauer in Polen, nordkoreanische Zwangsarbeiter gibt, die dort zum Beispiel auf Tomatenfarmen schuften müssen. Und das, obwohl wir ja da in der EU sind und obwohl die Behörden das wissen.
Und wir hören eine Geschichte eines rumänischen Kurierfahrers, eines Mannes, der versucht, hier Arbeit zu finden und ausgebeutet wird von einem Subunternehmer der Post.
Und dann hören wir noch die Geschichte von Thomas Pellow. Der wurde im 18. Jahrhundert von Piraten gefangen genommen und zum Sklaven des Sultan. Das ist die 100 am Mikro Paulus Müller. Guten Abend.
D-Radio Wissen.
Geschichten wie die von Faith gibt es tausendfach. Eigentlich überall. In jeder deutschen Großstadt gibt es Frauen, die gezwungen werden, ihren Körper an Männer zu verkaufen. Vielleicht mal ein paar Meter Luftlinie von euch entfernt passiert sowas. 557 bekannte Opfer von Zwangsprostitution gab es in Deutschland 2014, laut offiziellen Zahlen. Aber das ist auch nur ein kleiner Bruchteil, sagt das Bundeskriminalamt. Die Zahlen könnten in die Zehntausende gehen. Die Zwangsprostituierten kommen vor allem aus Osteuropa. Etwa 6% der Zwangsprostituierten kommen wie Faith aus Afrika. Für Faith bedeutet Deutschland Sicherheit. Sie ist der Hölle entkommen, die für sie in Nigeria begann, im Alter von 15 Jahren. Elifee hat Faith getroffen.
Wenn es den Arsch der Welt, von dem immer alle reden, wirklich gibt, dann hat Faith ihn irgendwie ziemlich treffsicher aufgespürt. Ein kleines Dorf, irgendwo in Baden-Württemberg. Faith heißt nicht in Wirklichkeit so und sie möchte auch nicht, dass der Name ihrer neuen Heimat im Radio zu hören ist. Das Landratsamt hat sie vor einem Jahr extra hierher verlegt, damit sie sicher ist vor einem Mann, der sie immer noch bedroht. Schön hier. Kirche, Kindergarten, eine Bäckerei, eine Bushaltestelle. Quasi der ganze Charme der schwäbischen Provinz als Schutzmantel.
Ellie?
Yeah.
Hi.
Nice to meet you.
Faith ist 23 und lebt in einer kleinen Erdgeschosswohnung. Alles wirkt etwas abgewohnt, aber sehr ordentlich. Sie hat eine 3-jährige Tochter. Favor heißt die. Favor wie die Gnade.
She will talk the whole day if they give her the chance. Komm inside.
My Mama hat neue Schuhe gekauft.
Komm inside.
Ich werde die nächsten Stunden zusammen mit Faith auf einer Tiny Toons Kuscheldecke sitzen, die den Sofabezug vor Flecken schützt und es nicht wagen, mich zu bewegen, während Favor, ihre Tochter, mit den Klötzchen in der Ecke spielt, während die Vorhänge zugezogen sind, damit niemand reinschauen kann, während Faith ihre lange, lange Geschichte erzählt.
It's a long story though, but yeah, of course it started from somewhere. So it all happened when I wanted to continue my education.
Faith ist Nigerianerin, ihr Vater ein Landwirt. Sie eines von 8 Kindern, 4 Mädchen, 4 Jungs. Es ist das Jahr 2008. Faith ist 15, als ihr Vater sie aus der Schule nimmt. Zu wenig Geld, zu viele Kinder. Und im Zweifel sind ihm die Jungs wichtiger.
So he couldn't take care of everyone and he focused only on the boys. So he don't really care about the girls.
Und Faith realisiert, dass ihr das gleiche Schicksal blühen könnte, wie vielen anderen jungen Mädchen in ihrem Dorf.
Normally a village style is when you can't take care of the girls, they say a girl's talent is going to die in the kitchen. So she can get married. And I've seen so many girls my age then, at the age of 15, they get married to an old man because of poverty, because their parents can't take care.
Wenn es etwas gibt, worauf Faith damals keine Lust hat, dann das. Irgendeinen alten Mann heiraten. Sie wendet sich an ihren Schwager. Der ist vermögender als ihre Eltern.
So my sister's husband then, so he was kind of a bit rich.
Und bittet ihn um Hilfe. Sie will wieder zur Schule gehen.
I didn't say give me money, I want to go back to school. I only say help me, I want to go back to school. Just help me any way you can. So normally I thought maybe he was going to send me to school, then be paying for the school, or he might give me the money, whatever. But he didn't do all this.
Stattdessen macht der Schwager Faith einen Vorschlag. Sie solle nach Italien gehen und dort arbeiten. Ein paar Jahre Geld verdienen als Zimmermädchen, Babysitterin oder Kellnerin. Danach zurückkommen und wieder zurück auf die Schule. Der Schwager sagt, er habe Connections nach Italien und er könne die Reise organisieren. Und Faith ist ganz aus dem Häuschen.
Yeah, it was good for me because I was like, if I can work on my own, things I know I can do. He said, working in the restaurant or cleaning or taking care of old people or children. So it sounds good for me because I say I can do all these things. If it's to just as fast as with my hand, I can work it and go back to school. So it's okay.
Faith erzählt ihrer Familie nicht, was sie vorhat. Niemand soll sie davon abhalten. Am Tag der Abreise bringt man sie in ein Haus in einer anderen Stadt, wo bereits 15 weitere Frauen warten, die sich auf denselben Trip machen wollen. In einem Truck über Agadez, eine Wüstenstadt im Niger, bis nach Tripolis in Libyen. Von dort mit dem Boot über das Mittelmeer bis nach Italien. Dort soll eine Frau auf Faith warten, eine Madame, wie man ihr sagt, die ihr Wohnung und Arbeit vermittelt und bei der Faith das Geld für Reise, Vermittlung und Unterkunft dann wieder abarbeiten müsse. Doch bevor es losgeht, passiert etwas, das sie die nächsten Jahre nicht mehr loslassen wird und das dazu beiträgt, dass das Martyrium von Faith sehr, sehr lange dauert. Irgendwer holt sie ab in dem Haus mit den anderen Frauen, verbindet ihr die Augen und bringt sie zum Schrein eines Priesters. Faith hat keine Ahnung, wo sie ist und dass es sich um einen Voodoo-Priester handelt.
Zwei Männer haben mich an den Händen genommen und zu diesem Priester gebracht. Du wirst hier Voodoo erhalten, haben sie gesagt, und dass ich nachsprechen soll, was der Priester sagt. Ich konnte mich nicht wehren und dachte, wenn ich mich vor dem Voodoo wehre, dann passiert etwas Schlimmes. Also habe ich gesagt, was der Priester gesagt hat. Wenn ich dieser Frau ihr Geld nicht zurückbezahle, werde ich verrückt oder ich sterbe. Das habe ich wiederholt.
Faith schwört, dass sie der Madame das Geld für die Reise zurückzahlen wird und ahnt nicht, dass diese Madame einer der Köpfe des Menschenhandelssystems ist, in dessen Fänge sie geraten ist. Durch ihren eigenen Schwager. Der arbeitet für sie. Nach dem Schwur gibt der Priester Faith irgendetwas zu trinken. Dann ritzt er ihr mit einer Klinge mehrmals in die Haut über dem Brustbein, verreibt irgendetwas in der blutenden Wunde. Irgendwann führt man sie wieder nach draußen und nimmt ihr die Augenbinde ab.
So after doing all this, we left and they opened my eyes again. So I had no idea where we took the voodoo, but I only know that we were in the voodoo because I was blindfolded and I have no idea of the place or who the man, who the priests were.
Faith hat keine Ahnung, wo sie war, aber sie spürt, dass etwas mit ihr passiert ist. Dann beginnt der Trip. Faith ist eingeschüchtert, aber immer noch zuversichtlich. Schließlich weiß sie, wofür sie sich auf den Weg macht. Für sich selbst.
I had no fear at all. I had no fear because I was doing it all because of education.
Der Trip nach Tripolis dauert 2 Wochen und ist unfassbar beschwerlich. Faith fährt auf der Ladefläche eines dieser riesigen offenen Trucks durch die Sahara, die so vollgeladen sind mit Menschen, dass manche während der Fahrt runterfallen und sterben.
And the drivers don't stop when anyone falls. Yeah, it was really a hard one.
Während der Reise, irgendwo in Niger, überfallen Soldaten die Reisegruppe. Sie erschießen einen Mann und vergewaltigen Faith und eine weitere Frau. Unverheiratete Frauen sind freiwillig, sagt sie, und fast kommt es mir so vor, als würde sie mit den Schultern zucken. Ein Jahr zuvor wurde sie schon einmal vergewaltigt, mit 14, in ihrem Dorf, erzählt sie. Blutüberströmt habe ihre Familie sie da zum Arzt gebracht. Umkehren kommt jetzt nicht in Frage.
I knew that I'm already in it. I can't go back right now because I'm already like half of the way. So how can I go back? I don't have money on my own to go back and it's just for me to further the journey. Yeah.
Vielleicht war es dieser Moment, an dem ich verstanden habe, was Faith mit 15 angetrieben hat, warum sie weitergefahren ist und warum sie sich später so lange so fürchterlich behandeln ließ. Es ist die pure Chancenlosigkeit. Wenn eine Frau sehr jung sehr grausame Dinge erlebt und gleichzeitig in einem Umfeld lebt, das ihr signalisiert, hey, das kann übrigens jederzeit wieder passieren, denn du bist uns egal. Welche Optionen hat sie dann? Sehr, sehr wenige. Faith hatte genau eine, um ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit zu führen. Ein einfacher Job in Italien. Das machte sie zum perfekten Opfer. Faith erreicht Tripolis, die Hauptstadt von Libyen. Sie kommt in einem Camp unter, zusammen mit vielen anderen Afrikanerinnen, die sich wie sie auf den Weg nach Europa gemacht haben.
So many girls were there. So many we met. I was thinking 16 was much, but when we got there, we saw many girls, many more girls there.
Frauen, die warten, bis die Überfahrt mit dem Boot klappt und die längst Bescheid wissen, welchen Job sie in Italien wirklich machen sollen.
They all knew what they were going to do.
Alle wussten, was wir tun würden. Ein Mädchen hat es mir dann gesagt. Und ich so, Prostitution? Wirklich? Die hat mich fast ausgelacht. Du kapierst es nicht, weil du so jung bist, hat sie gesagt. Und deswegen können sie dich benutzen, solange sie wollen, weil du noch nicht klar denken kannst.
Faith ruft die Frau in Italien an, die Madame, die sie mit falschen Versprechungen auf diesen beschwerlichen Trip gelockt hat.
So I called the woman. I was really crying and said, why would you do this to me? And I asked her.
Ich habe sie gefragt, hast du eine Tochter in meinem Alter? Sie sagte ja. Und ich sagte, gut. Dann sagte sie, der Unterschied ist aber, du bist nicht meine Tochter.
Diese Madames sind Zuhälterinnen. Sie stehen an der Spitze des Menschenhandelssystems, sagt Doris Könke. Sie ist die Leiterin vom Fraueninformationszentrum Stuttgart, einer Beratungsstelle für Migrantinnen beim Verein für internationale Jugendarbeit. Über sie habe ich Faith kennengelernt. Zynischerweise, sagt Doris Könke, sind es also Frauen, die verantwortlich dafür sind, dass Frauen wie Faith ausgebeutet werden. Nigerianerinnen und größtenteils selbst ehemalige Zwangsprostituierte, die wie Faith mit falschen Versprechungen nach Spanien oder Italien gelockt wurden.
Diejenigen, die dabei bleiben, wissen natürlich irgendwann, wie viel Geld sie da erarbeitet haben. Und manche werden auch direkt dazu gebracht, dass sie jetzt andere Mädchen bringen, dann wird es für sie natürlich leichter. Ja. Und wenn ich dann merke, ach, das funktioniert ja und ich komme da irgendwie ganz leicht an Geld und ich habe jetzt vielleicht für wen anderen 50.000 erarbeitet, dann denken sich manche, so und jetzt bin aber irgendwie endlich mal in meinem Leben ich dran und ich habe so viel gelitten und jetzt will ich auch so viel Geld verdienen.
Immer wieder bringen die Madams Mädchen und Frauen von Nigeria über Libyen nach Europa und zwingen sie, mehrere 10.000 Euro auf dem Strich abzuarbeiten. Das funktioniert immer wieder, und zwar durch den Schwur beim Voodoo-Priester. Faith war nicht die Einzige, die Doris Künke von der Zeremonie erzählt hat.
In der Regel müssen die Frauen dann körpereigene Stoffe abgeben. Das können Fingernägel sein, Haare, aber auch Schamhaare oder Unterwäsche oder Menstruationsblut, also was sehr, sehr Intimes, was auch sehr unangenehm dann sicherlich ist. Und dieser Priester verwahrt diese Dinge in so einem Päckchen bei sich und hat dadurch spirituelle Macht über die Frau und deren Familie.
When I was in Africa, I believed, even when I got here, I believed so much in voodoo because
als ich noch in Afrika war, habe ich sehr an Voodoo geglaubt. Sogar als ich hierher gekommen bin noch. Ich habe so viele Dinge gesehen, die Voodoo gemacht hat. Und in Libyen ist tatsächlich eines der Mädchen verrückt geworden. Sie haben sie dann zurück nach Nigeria gebracht. Ich habe wirklich daran geglaubt.
Yeah, I really believed in it.
Faith ist fertig. 4 Monate lang sitzt sie in dem Camp in Tripolis fest, kann weder vor noch zurück und hat kein Geld mehr. Die anderen Frauen bekommen Unterstützung von ihren Madames aus Italien. Faith nicht, nachdem sie ihrer Madame am Telefon verkündet hat, dass sie sich nicht prostituieren möchte. Da lernt sie einen Mann kennen, ein Typ aus Ghana, Daniel. Er kümmert sich um sie, macht ihr Geschenke und sie fängt etwas mit ihm an.
Then I don't really know how love is. I really do not know how love is, but I knew that he was sleeping with me and yeah, we were just doing things, yeah, sexually.
Irgendwann schlägt Daniel Faith eine Abmachung vor.
So he came to me that if you just say yes, everything will be okay. And I said, okay, I'll date you then.
Er sagte, du musst nur ja sagen, dann sorge ich dafür, dass du okay bist. Ich sagte ja und begann ihn zu treffen. Irgendwann begann er, Frauen in Bordelle zu schicken, in Hotels in Tripolis. Und irgendwann sagte er, jetzt bist du dran. Und ich so, was? Ich bin deine Freundin. Und er, nein, ich habe keine Freundin. Deine Madame hat dich an mich verkauft. Und ich, aber du hast gesagt, dass du mich liebst. Und er, das war die einzige Möglichkeit, dich zu bekommen, indem ich dir Sachen gekauft habe, die du gebraucht hast.
Buying you things I know you needed.
Ohne es zu merken, ist Faith zwar ihrer ersten Zuhälterin entkommen, aber in die Fänge eines neuen Besitzers geraten. Und der ist schlimmer. Daniel unterdrückt sie, körperlich und seelisch. Er schlägt sie, vergewaltigt sie und erzwingt sie, sich zu prostituieren. Faith verbringt ihre Tage und ihre Nächte von da an in einem Hotelzimmer in Tripolis und schläft mit fremden Männern.
Mm-hmm. It's just uncomfortable. It's just uncomfortable. Every kind of man. Small, big, short, black, fair, they were all coming.
Vom Geld sieht Faith nichts. Daniel streicht es ein.
Er hat immer gesagt, dein Leben liegt in meinen Händen. Ich konnte nicht weglaufen. Ich hatte immer Angst. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich fühlte mich, als wäre ich kein Mensch mehr. Ich war eine Sklavin. Sklaven haben keine Rechte über sich selbst. Und ich konnte nicht wegrennen. Ich konnte nichts tun, hatte keine Wahl. Ich war seine Sklavin.
3 Jahre verbringt Faith als Zwangsprostituierte in dem Hotel in Tripolis. Sie ist krank, hat Ausschlag an den Armen, aber das habe die Männer gar nicht interessiert, sagt sie. Sie hat kein Geld, um abzuhauen. Auch die Angst vor dem Bann hält sie immer noch davon ab. So funktioniert Voodoo. Es schüchtert Menschen so sehr ein, dass sie den Bann irgendwann selbst erschaffen. Dann wird Gaddafi gestürzt. In Libyen bricht der Bürgerkrieg aus. Es wird zu gefährlich in Tripolis. Prostitution ist verboten und Faith hat Angst vor der Polizei. Sie schafft es, ihren Peiniger zu überreden, nach Italien überzusetzen. Die beiden finden einen Schleuser und sich selbst auf einem Schlauchboot im Mittelmeer wieder. Das Ziel Lampedusa. Die Fahrt dauert Tage. Im Boot steht das Wasser und neben Faith sitzt eine schwangere Frau, die beinahe ertrinkt. Faith hält sie fest, wischt ihr Erbrochenes mit ihrem T-Shirt vom Gesicht und sieht, wie Menschen bei den starken Wellen über Bord gehen und ertrinken. Angst zu sterben hat sie selbst in diesem Moment nicht mehr.
I wasn't scared of death anymore.
Ich hatte keine Angst mehr. Es konnte nicht noch schlimmer kommen. Ich wurde zur Prostitution gezwungen, ich wurde vergewaltigt und dieser Typ, Daniel, hat mich nur benutzt. Vor dem Meer hatte ich nun wirklich keine Angst mehr.
That was just something I wasn't scared of at all.
Faith erreicht Lampedusa, wird in Italien registriert und schafft es auch hier nicht, Daniel zu entkommen. Die beiden werden zusammen in ein Aufnahmelager in Turin verlegt und Faith lernt, auch in Flüchtlingseinrichtungen gibt es Prostitution. Manchmal lacht Faith, wenn sie ihre Geschichte erzählt, so seufzend, als wollte sie zu sich selbst sagen, kann ja echt alles gar nicht wahr sein. Aber es ist so passiert. Daniel zwingt Faith, sich im Flüchtlingsheim zu prostituieren. Und ihr Albtraum geht weiter.
My mom always said, don't forget you, mom. There must be nights before morning. It's will get dark.
Meine Mama hat immer gesagt, bevor der Morgen anbricht, kommt die Nacht. Sie hat das immer so gesagt. Aber auf meine Situation passte das nicht mehr. Ich habe nicht nur körperlich gelitten, sondern auch seelisch. Seit ich 14 war, war ich eine Sklavin. Aber meine Mutter wusste nicht, was ich durchgemacht habe. Sonst hätte sie das sicherlich nicht gesagt. Ich habe es ihr erst erzählt, als ich vor Gericht gezogen bin.
If she knew what everything that I've passed through, she wouldn't even be encouraging me in such way.
Didn't you tell her?
I told her when I went to court.
Das war letztes Jahr. Und das ist die gute Nachricht. Faith hat es irgendwann geschafft, Daniel zu entkommen und ihn in Deutschland vor Gericht zu bringen. Es ist Anfang 2012 und Faith stellt im Flüchtlingsheim in Turin fest, dass sie schwanger ist. 5. Monat, 2 Wochen, keine Ahnung, wer der Vater ist und in den Händen eines Mannes, der verhindern will, dass sie das Kind bekommt. Daniel verlangt, dass Faith das Kind abtreibt und Faith erinnert sich an den Arzt, der sie behandelt hat, als sie mit 14 in Nigeria vergewaltigt wurde. Der sagte, dass sie so stark verletzt wurde, dass es unwahrscheinlich sei, dass Faith jemals Kinder bekommen kann.
Ich sagte, nein, auf keinen Fall bringe ich es um. Wenn ich diese Chance verpasse und irgendetwas trinke, um das Baby loszuwerden, dann betrifft das nicht nur das Baby, sondern auch mich. Ich weiß nicht, ob ich dann jemals wieder ein Kind bekommen kann. Also habe ich Nein gesagt. Ich brauche dieses Kind. Selbst wenn es das einzige Kind ist, das ich jemals bekommen werde.
Daniel schlägt Faith, wirft sie auf den Boden und tritt ihr mit den Füßen in den Bauch. Und Faith ergreift die Flucht. Endlich. Während ich mit Faith auf der Couch sitze und Favor ständig um uns herumturnt, möchte ich abwechselnd Faith kneifen, um zu überprüfen, ob sie echt ist, weil sie das alles überlebt hat. Und ich möchte eine Armee gründen mit tödlichen Waffen, die sich grausam an allen Männern rächt, die Frauen so etwas antun. Zum Glück hat sich Faith selbst geholfen. Sie ist schwanger von Italien über die Schweiz nach Deutschland gereist, hat hier Asyl beantragt, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und ihren Peiniger angezeigt. Der hatte sich nämlich auch nach Deutschland durchgeschlagen, Faith dann über Facebook ausfindig gemacht und wieder begonnen, ihr zu drohen. Daniel wurde verurteilt. Gegen das Urteil hat er tatsächlich Berufung eingelegt. Doris Könke vom Fraueninformationszentrum in Stuttgart hat Faith einen Therapieplatz organisiert und die ist zuversichtlich, dass sie irgendwann die Ängste aus ihrer Vergangenheit in eine Kiste packen und loslegen kann mit ihrem Leben. Heute, sagt Faith, ist ihr Körper wieder einigermaßen heil. Keine Ahnung, ob sie noch ein zweites Kind bekommen kann. Aber das ist egal. Faith hat Favor, ihre Tochter, von der sie sagt, sie sei ein Favor von Gott. Der Name ist ernst gemeint. An den Wänden hängen ausschließlich Bilder von den beiden zusammen, auf denen sie um die Wette strahlen. Die Schwangerschaft war ein Segen für Faith. Sie hat einen Schalter in ihrem Kopf umgelegt und ihr geholfen, den Bann zu brechen. Faith ist eine sehr hübsche junge Frau. Sie lacht viel und hat diese wissende Coolness, die nur Leute haben, denen man wirklich nichts mehr vormachen kann. Sie erzählt mir ihre Geschichte, weil sie sagt, es gehe ihr besser, wenn sie darüber redet. Und tatsächlich ist der einzige Moment, in dem sie Tränen in die Augen bekommt, der, als ich sie frage, wie es ihr jetzt eigentlich geht.
Ich muss lernen, wie ich mich selbst lieben kann. Ich kenne das gar nicht. Und wenn ich weiß, wie es geht, und mein Kind liebt mich ja eh, dann will ich mein Leben zurück. Ich weiß, das wird dauern, aber es wird klappen.
Dann erzählt Faith, wie einsam sie hier ist. In ihrem schwäbischen Dorf, in dem es nicht mal einen Supermarkt gibt. Dass sie sich die langen Zöpfe vor kurzem abrasiert hat, weil im Ländle kein Afrofriseur weit und breit zu finden war, der sie erneuert. Sie und Favor sind die einzigen Schwarzen in der Gegend. Und dass sie, Faith, doch eigentlich endlich durchstarten will nach ihrer Odyssee. Lernen, arbeiten, irgendetwas tun. Aber irgendwann lacht Faith wieder und sagt, wenigstens musste ich keinen alten Knacker heiraten.
I'm glad that I'm here. I'm so glad that I didn't experience something like that. Still, I'm glad that that old man I've been running away from for many years. Still, I didn't marry them for anything. Yeah. Oh, old men and their problems. I'm glad. I'm glad I didn't marry any.
Elifee über Faith, die der Zwangsprostitution entkommen ist. D-Radio Wissen hier, die 100.
D-Radio Wissen, 100.
Zwangsarbeit. Da denken wir an Bangladesch, Geschichten aus Südamerika oder Afrika. Dass Menschen in der Europäischen Union auf Feldern, in Textilfabriken oder sonst wo zum Arbeiten gezwungen werden, ohne ihren Lohn zu bekommen. Und das im Wissen der Behörden, da würde man reflexartig sagen, nee, also sowas gibt es nicht. Gibt es doch, und zwar in Polen. Angela Köckritz und Barbara Petrulewicz haben in Polen für die Zeit recherchiert zu nordkoreanischen Zwangsarbeitern. Arbeiter, die die nordkoreanische Regierung nach China, Russland, Katar oder eben auch Polen sendet, deren Lohn aber direkt an die Regierung in Nordkorea geht. Hallo Angela.
Hallo Paulus.
Nordkoreanische Arbeiter in Polen, wie habt ihr überhaupt von dieser Geschichte gehört? Weil das klingt ja erstmal wirklich ein bisschen abwegig.
Also Barbara Petrulewicz, die damals noch bei der Stiftung Wissenschaft und Politik gearbeitet hat, ist selber Polin. Es gab in Polen ja schon Berichte darüber, die allerdings überraschenderweise nicht zu einem großen Skandal geführt haben, auch nicht in andere Sprachen übersetzt wurden. Die hat unsere Zeitung auf dieses Thema aufmerksam gemacht, da ich ja früher China-Korrespondentin war und immer noch für Asien zuständig bin. Hat mich das natürlich sehr interessiert und wir haben uns dann gemeinsam auf die Reise gemacht.
Genau. Wo seid ihr hingefahren für die Recherche in Polen selbst?
Das ist das Dorf Piotrowice, 30 Kilometer südlich von Warschau, also ganz in der Nähe. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge Behörden in Warschau getroffen, waren noch bei der nordkoreanischen Botschaft, wo man uns leider nicht empfangen hat, und hatten dann noch eine ganze Reihe von Interviews in Berlin mit Nordkoreanern.
Ihr wusstet, dass dieses Dorf da in der Nähe von Warschau eben, ja, dass es da nordkoreanische Arbeiter geben soll auf einer Tomatenfarm. Wie sah das für euch aus, als ihr da angekommen seid in dem Dorf? Kannst du mal beschreiben, wie der erste Eindruck war und wie ihr euch sozusagen dieser Tomatenfarm genähert habt?
Also dieses Dorf ist sehr idyllisch. Das sind so ganz schöne Einfamilienhäuser. Wir waren ja damals im Herbst. Überall Blumengärten, Damen in Kittelschürzen. Es ist eben ein sehr, sehr kleines Dorf. Es gibt einen einzigen Tante-Emma-Laden.
Hört sich so ein bisschen klischee-mäßig tatsächlich an.
Ja, ja, also es ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Man hat eigentlich das Gefühl, man fühlt sich sofort so wohlig und müde und könnte sich irgendwie gleich zum Nickerchen hinlegen. Und dann sieht man aber draußen am Feld schon diese große Tomatenfarm, die gar nicht aussieht wie eine Tomatenfarm, sondern wie eine riesige Fabrikanlage. Und das ist vor allem deswegen auch interessant, weil auf dem Weg, wenn man dorthin fährt, fährt man an anderen Tomatenfarmen vorbei. Und das sind eben so richtig kleine Betriebe, wie man sich eine Tomatenfarm vorstellt.
Also man sieht Gewächshäuser und Felder und so.
Man sieht Gewächshäuser, es ist alles ganz offen. Man kann da einfach in so eine Farm reinlaufen. Da gibt es Kinderschaukeln, die Tür steht offen. Ja, man könnte einfach in die Wohnung reinkommen. Die Leute waren ganz freundlich, hatten sich auch gar nicht gewundert, dass wir da plötzlich bei denen im Hof standen. Und bei dieser Tomatenfarm war dann eben alles ganz anders. Sie war völlig abgeschottet. Es gab kein Türschild, kein Namen. Man kam auch gar nicht dort rein. Es gab keine Klingel. Wir mussten dann ziemlich lange warten, bis irgendwann ein Laster, der Tomaten abholen wollte, da reinfahren wollte. Sind dann mit ihm reingeschlüpft. Und dann hat uns eine Mitarbeiterin dieser Firma empfangen, hat uns relativ ja, rüde abgewiesen. Und naja, wir sind dann an dieser Tomatenfarm entlang gelaufen. Die wird von einer sehr hohen Mauer begrenzt. Das sind 2 Meter bis 2,50 Meter. Ja, und da haben wir eben so einiges gesehen. Rein konnten wir leider nicht.
Was habt ihr denn von außen sehen können tatsächlich?
Also wir haben tatsächlich den Wohngebäude sehen können, wo die Zwangsarbeiter untergebracht sind. Das war so ein gelbes kleines Häuschen. Davor ist so ein stehendes Gewässer. Es gibt so eine kleine Hollywood-Schaukel. Sieht eigentlich alles so ganz gemütlich aus, wenn das Ganze nicht eben von dieser großen Mauer begrenzt würde und einem eindrücklichen Tor. Also das ist richtig abgeschottet, das ist abgeschlossen. Wir sind dann immer wieder da rumgelaufen, haben dann irgendwann 2 Ostasiaten, also eben Nordkoreaner, in einem Auto gesehen. Das waren dann, dachten wir uns wahrscheinlich, die Sicherheitsleute, die gibt es ja bei nordkoreanischen Zwangsarbeitern immer. Und dann haben wir auch ein Mädchen dort gesehen von ungefähr 20 Jahren, das dort die Fensterscheiben gewischt hat. Es gab nur einen einzigen Ort, wo diese Mauer durchbrochen war, und da haben wir sie gesehen. Und wir haben sie dann angesprochen auf Koreanisch, auf Chinesisch, auf Japanisch. Koreanisch können wir leider nur Hallo sagen, mehr nicht. Aber Japanisch, Chinesisch können wir, Polnisch, Englisch, alles versucht. Und als die dann gesehen hat, dass wir eine Kamera dabei haben, hat sie uns angefangen mit diesem Schlauch, mit dem sie eigentlich die Fenster abspritzen wollte, ist sie mit diesem Schlauch Wasser auf uns losgegangen, hat uns nass gespritzt.
Also ihr kamt überhaupt nicht in Kontakt. Wie war das denn mit Dorfbewohnern? Also ich meine, wenn es da so eine Farm gibt und wenn es da Zwangsarbeiter gibt, da muss doch irgendwie ein Kontakt sein. Die Dorfbewohner müssen doch auch Bescheid wissen.
Ja, also für die Dorfbewohner ist das eben auch ein sehr großes Rätsel. Die wissen das auch alle nicht. Also diese Zwangsarbeiter dort oder diese nordkoreanischen Arbeiter gibt es schon seit einer ganzen Weile. Fast jeder im Dorf hat die auch schon gesehen, weil die eben dann auch draußen auf den Feldern arbeiten. Das sind vor allem junge Frauen. Die gehen eigentlich fast nie raus. Also ein Nachbar insbesondere, der hat sich sehr dafür interessiert und hat auch gesagt, ja, dieser Tomatenzüchter wird zwar ein guter Bekannter von ihm, aber würde ihm auch gerne nachspionieren. Er hat ihn immer wieder darauf angesprochen, woher die kämen, wie viel Geld die verdienen würden. Da hat der Nachbar immer geantwortet, nein, darauf antworte ich nicht. Und dann begann er eben zu spionieren. Er meinte, die laufen immer in 2- und 3er-Reihen, nie allein, sie gehen nie ins Restaurant, sie fahren nie mit dem Bus, sie bekommen ihr Essen im Lieferservice. Er hat dann irgendwann mit den Jungs gesprochen, die da die Klärgrube sauber machen, und die haben zu ihm gesagt, oh Gott, wir können dir nichts erzählen, sonst verlieren wir unseren Job. Den einzigen Kontakt, den es gab, ist, die waren ab und zu, also 2-mal im Jahr sind die in diesem Tante-Emma-Laden. Also das letzte Mal im Sommer, als es sehr heiß war. Also die Dame in Tante-Emma-Laden meinte, es sind dann wahrscheinlich in den Gewächshäusern so eher 50 Grad, da hätten die auch gearbeitet. Und da hätten sie große Mengen an Eis gekauft. Sie könnten aber nichts, sie könnten kein Polnisch, sie könnten nur mit dem Finger deuten. Wir konnten mit niemandem dort sprechen von den nordkoreanischen Zwangsarbeitern. Wie es denen gehen könnte, weiß man eigentlich nur darüber, dass es sehr viele übergelaufene nordkoreanische Zwangsarbeiter in anderen Ländern.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt also da irgendwie nicht nur eine Mauer um diese Tomatenfarm, sondern auch eine große Mauer des Schweigens. Ihr wisst aber aus euren Recherchen, wie das anderen nordkoreanischen Zwangsarbeitern in anderen Ländern der Welt, wo es ja bewiesenermaßen welche gibt, geht. Warum macht Nordkorea das überhaupt und wie läuft das Ganze ab?
Diese Programme gab es schon früher, also es gab schon in den 70er Jahren ein Programm mit der Sowjetunion. So begann das Ganze, es hat sich dann immer weiter ausgeweitet und hat sich vor allem in der Amtszeit von Kim Jong-un verstärkt. Es gibt ja sehr harte Sanktionen, auch finanzielle Sanktionen gegen Nordkorea, und das Regime braucht eben dringend Devisen. Es gab ja eine ganze Zeit, wo nordkoreanische Diplomaten zum Beispiel beim Drogenverkauf erwischt wurden. Da gab es ja etliche Berichte in der ganzen Welt. So wurde eben eine Zeit lang versucht, an Devisen zu kommen. Das hat natürlich aber für sehr schlechte Presse gesorgt. Und dann hat man sich, also das sagen zumindest nordkoreanische Nichtregierungsorganisationen, ja, die sich in Seoul gegründet haben, also nordkoreanische Überläufer, die sagen, dass sich das Programm unter Kim Jong-un verdoppelt hätte. Und also man weiß eben einiges, wie es denen geht, aus den Berichten von geflohenen Zwangsarbeitern. Und die sagen, das wird staatlich organisiert. Also die meisten Nordkoreaner wollen das auch erstmal, weil ihnen versprochen wird, dass sie da ganz viel Geld bekommen.
Und wahrscheinlich ist auch der Wunsch, ins Ausland zu gehen, groß, ne?
Ja, genau, natürlich. Wobei den Leuten, haben uns über, ich glaube, Nordkoreaner erzählt, dass es in diesen Ländern eben sehr, sehr gefährlich ist. Und dass diese Einzäunung und Überwachung, ja, die Nordkoreaner im Ausland erfahren, zu ihrem eigenen Schutz geschehe. Ja? Also weil jetzt Russland oder Kuwait eben so wahnsinnig gefährliche Länder wären.
Wie funktioniert das eigentlich mit den nordkoreanischen Arbeitern auf zum Beispiel dieser Tomatenfarm? Von wem sind die offiziell eingestellt? Vom Besitzer?
Also diese Arbeits- um die Arbeitserlaubnis bemüht sich die jeweilige Firma. Also das ist in jedem Fall eben diese polnische Tomatenfarm. Von früheren Recherchen wissen wir, dass es auch eine staatliche, also es gab auch eine nordkoreanische Firma, die da mitgewirkt hat. Also es war sozusagen eine Zusammenarbeit. Und auf koreanischer Seite, also auf nordkoreanischer Seite, ist es wirklich sozusagen eine staatliche Behörde, die sich um die Rekrutierung dieser Arbeiter kümmert. Und das Ganze läuft wohl, sagen uns nordkoreanische, also Mitarbeiter von nordkoreanischen Nichtregierungsorganisationen, mit der Hilfe von Attachés in den Botschaften in den jeweiligen Ländern, die eben dann genau Bescheid wissen über den Arbeitskräftebedarf in den jeweiligen Ländern. Und weil das so ist, hat die UNO, also der Sonderbeauftragte für Menschenrechte in Nordkorea der Vereinten Nationen, auch bemängelt, dass sich eben die Firmen in den jeweiligen Ländern, also wie zum Beispiel in Polen, zu Komplizen in diesem System der Zwangsarbeit machen.
Wer profitiert eigentlich von diesem System?
Also in erster Linie der nordkoreanische Staat, also die, oder das Regime viel besser. Also die nordkoreanische Nichtregierungsorganisation, mit der wir gesprochen haben, die meinten, die Eingaben gingen direkt an Kim Jong-un, also den Herrscher. Das konnten wir jetzt natürlich nicht nachprüfen.
Schwer nachweisen, genau.
Wahrscheinlich natürlich auch die Firmen, die sie einstellen, weil sie eben sehr, ja, sehr folgsame, arbeitsame und sehr günstige Arbeitskräfte bekommen.
Nun ist ja Zwangsarbeit in der EU verboten. Da braucht man nicht drum herum reden, das darf es nicht geben. Wie kann das sein, dass da in Polen direkt neben der Hauptstadt in einem Dorf Zwangsarbeiter hinter einer Mauer schuften müssen, die, und das habt ihr ja auch erfahren, ja nicht mal wirklich Lohn kriegen. Und die Behörden lassen das irgendwie durchgehen. Du hast ja gesagt, es gab auch Medienberichte.
Also das ist tatsächlich für uns ein großes Rätsel gewesen. Also wir haben da an etlichen Stellen nachgefragt. Es gab damals diese Berichte, also nicht nur über diese Tomatenfarm südlich von Warschau, sondern auch zum Beispiel über die Danziger Werft. Damals hat die Regierung gelobt. Es gab Sprecher, die gesagt haben, ja, das Ganze sei kriminell. Es kamen dort kriminelle Aktivitäten, wurden dort festgestellt. Und die Regierung hat gelobt, daraufhin etwas zu machen. Es ist gar nichts geschehen. Und sagten, also es ist fast wie in so einem Lehrbuch aus Soziologie. Also jeder einzelne der Behörden macht nur das, was in ihrer Behördenlogik gibt, ist. Also die eine muss den Stempel abzeichnen, die andere muss diesen draufnehmen. Es gibt keine Vernetzung der Behörden. Die eine Behörde, die Arbeitsvisa verteilt, sagte zu uns, naja, solange es keinen Skandal gäbe und keine Anweisung von oben, könnten sie auch nichts machen. Dazu kommt ein für uns total überraschendes Desinteresse von Nichtregierungsorganisationen, also von Amnesty International bis zu anderen Organisationen. Polnische Gewerkschaften haben das Thema nie aufgenommen, aber auch die EU. Es gab schon zwei Anfragen an die Kommission, wo gefragt wurde, ich meine, die Vereinten Nationen haben ja dieses Thema immer wieder aufgegriffen, wo Abgeordnete aus den Niederlanden und Spanien nachgefragt haben und die EU auf wunderbar bürokratische Weise antwortete, naja, sie hätten darüber auch keine Informationen. Also offensichtlich fühlt sich niemand zuständig. Und das steht sehr im Gegensatz zu Tschechien, wo es früher auch nordkoreanische Zwangsarbeiter gab.
und wo die Regierung die Vergabe von Arbeitsvisa jetzt aber ausgesetzt hat.
Angela, danke für das Gespräch.
D-Radio Wissen 100.
Wir lernen jetzt Marcel kennen. Er ist kein Sklave, auch kein Zwangsarbeiter. Er ist Bürger der EU und trotzdem wurde er massiv ausgebeutet von einem Subunternehmer der Deutschen Post. Marcel hat nichts mehr anderes gemacht als arbeiten, hatte keine Freizeit, keinen Urlaub, nur arbeiten. Briefe durch die Gegend fahren, einladen, ausladen, wieder fahren. 7 Tage die Woche. Das Ganze war irgendwie auch freiwillig, aber irgendwie eben auch nicht. Marcel war gefangen in einem Graubereich und wurde ausgebeutet. Christian Rex hat ihn getroffen.
In Rumänien haben wir eine Firma, die mir 10 Jahre.
Ich hatte vor 10 Jahren eine Firma, der ging es nicht gut und wir mussten es zumachen. In meiner Stadt gibt es keine Arbeitsplätze und das hat uns dazu gebracht, nach Deutschland zu kommen.
Ich treffe Marcel, was nicht sein richtiger Name ist, der möchte anonym bleiben, in der Beratungsstelle des FIZ in Stuttgart. Er spricht kaum Deutsch. Seine Beraterin Renate Zeckel, die seit 15 Jahren in Deutschland lebt, übersetzt, was Marcel erzählt. Er ist ein hagerer, freundlicher Mann. Neben ihm sitzt seine Tochter, die er immer wieder liebevoll herzt. Die Familie stammt aus der Industriestadt Hunedoara im Westen Rumäniens. Bis vor 2 Jahren arbeitet Marcel dort in einer Gießerei, bis die Fabrik fast alle Mitarbeiter entlässt. Weil es keine Aussicht auf Arbeit gibt, entschließt sich die Familie, alles zu verkaufen und nach Deutschland zu gehen. Zuerst kommt Marcells Frau. Als sie einen Job bei einer Hotelkette in Stuttgart findet, kommt Marcel mit der Tochter nach. Nach 4 Monaten in Deutschland bekommt er über einen Freund den Tipp, dass die Transportfirma des Rumänen Bogdan Andrei einen Fahrer sucht. Auch dieser Name ist geändert. Seine Firma Andrei Transporte ist ein Subunternehmer der Post.
Wir haben nevoie de un loc de muncă, era indiferent unde urmează să muncesc.
Also die Not hat ihn sozusagen gepresst, diesen Job anzunehmen, weil er hat einen Job gesucht und eins gebraucht. Und da hat man auch die deutsche Sprache nicht gebraucht. Und dann hat er zuerst gearbeitet auf einen Teilzeitjob, auf einen Mietjob. Und dann war er aber trotzdem nicht einverstanden, weil er keine Papiere hatte, also keinen Vertrag.
Okay, das heißt, du wurdest erst nur schwarz bezahlt, sozusagen. Also einfach so.
La negru. Er hat 3 Wochen gearbeitet und noch keinen Vertrag bekommen zum Unterschreiben. Und dann hat er nachgefragt, er muss ja irgendetwas unterschreiben, weil man muss ja Papiere haben. Und dann hat er gesagt, naja, du hast kein Vertrauen zu mir.
2 Monate später bekommt Marcel einen Arbeitsvertrag und arbeitet von da an Vollzeit. Er holt Stapel voller Briefe bei Unternehmen ab, fährt sie zum Postamt und beliefert die Kästen, aus denen Briefträger die Post holen, um sie zu verteilen.
Also seit Herbst 2014 wurde er mit Vertrag eingestellt. Er hat 1.100 auf seinem Konto erhalten mit Lohnabrechnung und der Rest wurde ihm schwarz ausgezahlt auf der Hand. Aber er hat von Montag bis Sonntag gearbeitet.
Jede Woche?
Jede Woche, 8 Monate lang, ohne frei, ohne Urlaub.
Durchschnittlich 10 Stunden täglich. 7 Tage die Woche, 8 Monate, kein freier Tag.
Aber wie hast du das durchgehalten, also auf Dauer? Ich meine, das macht man eine Woche, vielleicht 2, aber...
Wir sind gewöhnt, das schwer zu haben. Und wir hatten auch keine Ausweichmöglichkeit.
Marcel sagt, er habe mit André ausgehandelt, dass er wenigstens einen Sonntagszuschlag bekommt. Der sei ihm allerdings nie ausgezahlt worden. Sie geraten deshalb immer wieder aneinander. André habe schließlich gedroht, entweder er arbeite so weiter wie bisher oder er verliere seinen Job. Marcel hält noch 2 Monate durch. Er arbeitet insgesamt ein ganzes Jahr unter diesen Bedingungen, 1 Jahr ohne freien Tag, ohne Urlaub. Kollegen von ihm hätten Urlaub genommen, erzählt er, seien aber in der Urlaubszeit nicht bezahlt worden. Schließlich hat Marcel die Nase voll. Er will sich nicht mehr ausbeuten lassen. Ende Juli 2015 kündigt er.
Wir haben gesehen, mir s'ha propus in alte parte, ja, l'am annunțat că plec, mi-a adus colegi.
Also er hat dem gesagt, dass er jetzt nicht mehr arbeiten will Und er hat einen Ersatzkollege bekommen, den er einlernen musste. Und er hat gemerkt über die Tage, dass der Kollege nicht gut fährt, dass er Fehler macht. Also er hat den informiert, dass sein Kollege nicht fahren kann. Und der hätte gesagt, dass es ist ihm egal, er hat ja einen Führerschein.
Am 29. Juli 2015 soll sein letzter Arbeitstag sein.
Und er hatte ja nur noch 2 Stunden zu arbeiten. Gerade an dem Tag ist der Unfall passiert.
2 Stunden, bevor du deine Stelle beendet hast, ist was passiert?
Deci două ore înainte să, să termin jobul, ce s-a întâmplat?
Ziua de muncă, era și ultima zi.
Bei der Ampel, es war rot und der Kollege ist über rot gefahren und dann ist die U-Bahn reingefahren auf seine Seite und er ist über ihn gesprungen. So.
Die U-Bahn ist über?
Ja, die U-Bahn ist auf seinen Kollegen Seite reingefahren.
Hier U-Bahn, ja, ja. Dieses Auto.
Marcel nimmt Zuckerstreuer und Schokolade zu Hilfe, um mir den Unfall zu erklären. Ich verstehe es so. Marcel sitzt auf dem Beifahrersitz. Die U-Bahn nähert sich dem Lieferwagen seitlich auf der Fahrerseite. Der Fahrer sieht die Bahn kommen, springt aus seinem Sitz, drückt sich auf Marcels Brustkorb ab und schafft es aus dem Fenster. Gleichzeitig erfasst die Bahn das Auto.
Dann ist er rausgegangen und hat sein Gesicht mit Wasser gewaschen. Und dann ist die Polizei gekommen, die haben ihn hingelegt und dann ist der Krankenwagen auch gekommen.
Okay, aber du warst die ganze Zeit bei Bewusstsein?
Du warst konstant.
Ja.
Ja. Er war bei Bewusstsein, aber hatte Atemnot und Schmerzen. Es fingen Schmerzen, aber er wusste nicht, von wo die herkamen.
Marcel bricht sich 5 Rippen und er leidet schwere Prellungen. Er verbringt eine Nacht auf der Intensivstation, muss insgesamt 1 Woche im Krankenhaus bleiben. Am 2. Tag, sagt Marcel, habe Andrei seine Frau angerufen und ihr mitgeteilt, dass die Kosten für die Behandlung im Krankenhaus von ihrer Familienversicherung übernommen werden müssten. Marcel würde ja nicht mehr für ihn arbeiten, soll er gesagt haben. Er habe das Arbeitsverhältnis an dem Tag, an dem der Unfall passiert ist, beendet. Vermutlich hätte Marcel sich in dieser Situation in sein Schicksal gefügt. Doch zufällig, während er im Krankenhaus liegt, trifft sich Renate Zeckel von der Beratungsstelle mit rumänischen Klienten, die mit Marcells Frau befreundet sind. Die erzählen ihr Marcells Geschichte. Und Renate Zeckel informiert die Familie darüber, was sie tun kann. Denn Marcel hat nicht schriftlich gekündigt. Die Kündigung ist deshalb gar nicht gültig. Marcel wird für 74 Tage krankgeschrieben. Aber Bogdan Andrei will kein Krankentagegeld und keinen weiteren Lohn zahlen.
Das Einzige, was er machen konnte, war die Kündigungsschutzklage. Ich habe eine Liste erstellt mit Sachen, die man fristgerecht machen muss.
Aber das haben die dann auch gemacht?
Und das haben sie auch gemacht. Mhm. Sie haben zum Beispiel diese Kündigungsschutzklage eingereicht. Wenn du die Kündigung nicht schriftlich eingereicht hast, dann gilt sie nicht.
Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Stuttgart ist Anfang Oktober 2015. Renate Zeckel gibt mir das Protokoll über die Sitzung. Marcel als Kläger gegen Bogdan Andrei, Inhaber der Firma Andrei Transporte. Sie einigen sich auf einen Vergleich. Demnach endet das Arbeitsverhältnis erst am 31. Oktober. Andrei muss Gehalt, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie Urlaubstage aus 2015 und Freizeitausgleichsansprüche an Marcel auszahlen.
Das ist ja ein Happy End in dem Sinne. Dieser
Nein. Das ist kein Happy End.
Nein?
Also,
warum?
Nach dieser ganzen Geschichte, nachdem man sozusagen sich zu einem Vergleich entschlossen hat und nachdem es gerichtlich so beschlossen wurde, hat es noch lange gedauert, bis er das Geld erhalten hat. Er musste zuerst einen Anwalt einschalten und den bezahlen, damit er überhaupt dieses Geld bekommt.
Marcel sagt, Andrei schulde ihm immer noch Geld für die nicht genommenen Urlaubstage.
Hast du von der Beratungsstelle öfter mit diesem Mann zu tun? Ist er bekannt dafür, dass er sowas immer macht oder öfter macht?
Ja, also ich kenne die. Ja, ich habe ihn andere Sachen beraten und ich habe mir die Verträge angeschaut. Ich weiß, dass er nicht nach den Arbeitsgesetzen aus Deutschland arbeitet.
Aber du kannst nicht gegen ihn vorgehen. Du kannst nicht anklopfen und sagen, hey, der macht das und
ja,
das.
Ja gut, man könnte zum Beispiel, ich weiß nicht, das... Wir haben ein Bündnis für faire Arbeitsmigration und da sitzen so Leute wie Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder jemand von der Rentenkasse. Vielleicht machen wir auf diesem Weg jemanden aufmerksam dafür, weil da gehen Sozialabgaben, werden unterschlagen.
Ja. Mhm.
Weil der stellt Leute ein mit diversen Verträgen, MIDI-Verträgen oder Minijobs und
spart sich da die Sozialversicherung.
Genau, die Sozialversicherung und zahlt der Rest schwarz. Also dafür ist er bekannt und er macht es tatsächlich und er schafft es. Und irgendwie interessiert sich auch keiner dafür.
Später spreche ich mit Nayle Tanish vom bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel. Sie sagt, dass Fälle wie der von Marcel und seinem Arbeitgeber absolut keine Einzelfälle sind und in vielen Branchen vorkommen, bei Männern und Frauen, zum Beispiel im Pflegebereich, in der Landwirtschaft, in der fleischverarbeitenden Industrie, in der Baubranche oder wie in Marcells Fall im Dienstleistungssektor. Sie sagt, es handele sich dabei nicht immer um groß angelegte organisierte Kriminalität, sondern auch Einzelpersonen würden ausbeuten und Menschenhandel betreiben. Die meisten Fälle blieben allerdings im Verborgenen, sagt sie.
Ein Problem ist, den Zugang zu den Betroffenen zu bekommen. Das ist ein generelles Problem beim Menschenhandel, Betroffene auch zu identifizieren. Weil aus der Perspektive der Betroffenen kann es ja durchaus so sein, dass sie erstmal sagen, ja, irgendwie bekomme ich ja Geld und das ist vielleicht auch mehr Geld, als was ich jetzt in meinem Herkunftsland herbekommen würde sozusagen. Oder es kann ein Problem sein, wenn Ausbeutung eben in privaten Haushalten passiert. Man kann da ja nicht einfach sozusagen eine Kontrolle durchführen.
Mir wird mehr und mehr klar, wie sehr Marcel ausgebeutet wurde und warum er machtlos in seiner Situation festgesteckt hat. Er gibt mir die Telefonnummer von Bogdan Andrei. Er soll Stellung zu der Sache nehmen dürfen. Ich rufe ihn an. Er behauptet, mit dem Vergleich vor Gericht sei die Sache für ihn erledigt und er habe alle vereinbarten Beträge an Marcel ausgezahlt. Weiter möchte er sich nicht äußern und legt auf.
Was machst du seitdem? Hast du eine neue Arbeit oder suchst du Arbeit oder musst du dich erstmal erholen, auch irgendwie psychisch davon oder... Wie geht's dir?
În primul rând stau rău că am dureri noaptea.
Also nach dem Unfall wollte er bei dem Herr arbeiten, wo er eigentlich vorher gehen wollte. Er hat ja gekündigt mündlich und da wollte er hin. Und da hat er auch, also sollte er Probe arbeiten, da hat er auch 10 Tage gearbeitet, auch mehr als 8 Stunden, 12 Stunden, und da hat er auch keinen Lohn erhalten.
Da ging die gleiche Sache wieder, es war auch ein Rumäne, oder?
Nein,
Deutscher.
Kam? Ein Deutscher.
Er ist arbeitslos jetzt gemeldet und sucht jetzt einen Minijob.
Er kann
nicht eine Arbeitsstelle annehmen, also eine 8 Stunden, eine normale Arbeitsstelle, weil er seine Tochter noch hat und jetzt ist die Schwiegermutter auch krank, die sie versorgen müssen.
Kein Happy End, aber du möchtest gerne arbeiten. Ganz normal.
Ja.
Christian Rex hat uns die Geschichte von Marcel erzählt, der von einem Subunternehmer der Post massiv ausgebeutet wurde.
Die Radio Wissen 100.
Menschenhandel. Unsere Sklaven heißt die Sendung heute. Und Wolfgang, unsere Sklaven ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, über das wir reden müssen. Denn man kann es kaum verhindern, dass durch die Produkte, die ich irgendwie kaufe, die Sachen, die ich konsumiere, ich zu jemandem wäre, der von Sklaverei, von Menschenhandel, von Zwangsarbeit profitiert.
Oder auch von so schlechten Arbeitsbedingungen, wie wir es gerade gehört haben im Fall von Marcel. Unsere Post, die ausgetragen wird, ne? Also auch die ist deshalb so kostengünstig, so preiswert, weil da offenkundig Subunternehmer in der Lage sind, Leute so günstig arbeiten zu lassen, dass der Preis, den sie dann machen können, so attraktiv ist und wir so wenig zahlen müssen fürs Porto.
Solche Fälle kennen wir auch aus dem Pflegebereich, von Baustellen und so weiter, wo das dann mehr auffällt, weil es vielleicht auch große Gruppen sind, die da auch mal, wo auch mal Fälle an die Öffentlichkeit gelangt sind. Aber dann gibt es ja auch noch den Punkt, dass tatsächlich, also das, was man im engeren Sinne Zwangsarbeit nennt, in unseren Sachen steckt, die wir so konsumieren.
Na klar, wir haben natürlich Produkte aus der ganzen Welt, Rohstoffe aus der ganzen Welt, die da drin verarbeitet sind, die oft unter Bedingungen hergestellt werden, die sehr fragwürdig sind, wo wirklich Leute in zwanghaften Verhältnissen, in unfreien Verhältnissen arbeiten müssen. Ich habe vor der Sendung so einen Test gemacht. Es gibt so eine Website, die heißt slaveryfootprint.com.
Also das ist sowas wie ein Carbon Footprint, den man für seine CO2-Emissionen machen kann, für Sklaverei.
Genau, da muss man einige Daten von sich eingeben, wie alt man ist, wo man lebt, ob man Mann oder Frau ist, ob man ein Haus besitzt oder ob man Mieter ist, welche elektronischen Geräte man besitzt, welche Kosmetika und so weiter. Sehr detaillierte Abfrage. Und wenn man das dann alles eingibt, dann bekommt man so einen Sklaverei-Fußabdruck. Bei mir waren es 46, was ich ziemlich erschreckend
46.
finde, die wohl beteiligt sind an Produkten, die ich irgendwie konsumiere zurzeit.
Wir werden das Ding verlinken auf deradiowissen.de, damit ihr selber das auch machen könnt. Die Frage, die sich dann automatisch anschließt, ist ja, wie kann ich das verhindern? Ist schwer, ne? Ich könnte irgendwie Fair Trade einkaufen, aber das geht nicht bei allen Dingen.
Solche Siegel sind immer so eine Krücke, weil letztlich muss man dann von hier aus immer versuchen, in diesen Ländern Monitoring-Systeme, Kontrollregimes irgendwie einrichten, um zu sagen, ja, der Betrieb ist sauber, der ist nicht sauber. Letztlich hilft es am Ende meiner Meinung nach nur, wenn die Leute selber in die Lage versetzt werden, sich aus diesen Verhältnissen zu befreien. Das sind lange Kämpfe, die wir im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert teilweise noch ausgefochten haben, Gewerkschaften vor allem. Das letztlich, glaube ich, muss es von den Leuten selbst kommen, dass sie sich emanzipieren. Man kann das von Europa aus nur bis zu einem ganz gewissen Grad, glaube ich, machen. Man kann darauf schauen, dass man zertifizierte Produkte kauft, dass man sich wirklich überlegt, woher kommt das? Muss ich wirklich das Billigste kaufen oder kaufe ich lieber das, was vielleicht etwas preiswert ist, wo man dann das Gefühl hat, da steckt eine Firma dahinter, der ich vertrauen will. Aber letztlich hat man da keine Kontrolle.
Der Radio Wissen hier, die 100.
Der Radio Wissen, 100.
Die 100 hier in der Radio Wissen. 15 Millionen Männer, Frauen und Kinder. 15 Millionen wurden aus Afrika verschleppt und nach Nordamerika gebracht, zusammengepfercht auf Schiffen, um Weißen als Sklaven zu dienen. Wir alle wissen, unter welchen brutalen Bedingungen. Sklaverei war in der ganzen Welt Realität bis in die Neuzeit. In Europa gab es die Leibeigenen, die ihren Grundherren ähnlich wie Sklaven dienten. Und kaum jemand weiß, dass vom 16. bis 19. Jahrhundert schätzungsweise 1 Million Europäer in die Maghreb-Staaten entführt wurden und dort versklavt. Monika Ahrens erzählt die Geschichte von Thomas Pallow.
Es ist nicht so, dass die Leute in London noch nie einen Ausländer gesehen hätten. Trotzdem schauen sie dem Mann, der an diesem Sommertag des Jahres 1738 die Straße zum Hafen hinunterläuft, etwas länger nach als nötig. Er hat dunkle Haut und einen langen Bart, so wie es unter Muslimen als männlich gilt. In Gibraltar ein paar Wochen zuvor haben die Hafenwachen den Mann in dem wallenden Gewand zunächst für einen Mauren gehalten und nicht an Land gelassen. Aber Thomas Pallow ist Engländer. Er ist ein entflohener Sklave, der Jahrzehnte am Hof eines unberechenbaren Herrschers überlebt hat. Sein Reisebericht, die Geschichte der langen Gefangenschaft und Abenteuer in der südlichen Barbarei von Thomas Pallow, wird ein Bestseller werden. Aber jetzt will er erst einmal nach Hause.
London war mir völlig unvertraut.
Im Hafen sucht Thomas Pallow nach einem Schiff, das ihn zurückbringt nach Penryn, einer kleinen Stadt in Cornwall. Als Kind wollte er diesen Ort unbedingt verlassen und zur See fahren. Er wusste nicht, dass es 23 Jahre dauern würde, bis er wieder zurückkehren konnte.
In meinem 11. Lebensjahr, im Jahr 1715 des Herrn, ging ich auf die Lateinschule in Penryn in der Grafschaft Cornwall. Und John Pallow, mein Onkel, bereitete eine Reise vor, in dem guten Schiff Francis.
Thomas ist ein schlaues Kind, aber auch ziemlich faul. Er hat keine Lust auf die strenge Disziplin in der Schule. Also bequatscht er seinen Onkel, der als Kapitän auf einem Handelsschiff arbeitet.
Ich schmeichelte mich bei meinem Onkel derart ein, dass er mir versprach, meine Eltern zu überreden, mich mit ihm reisen zu lassen.
Seine Eltern sind dagegen, dass Thomas zur See fährt. Aus guten Gründen. Erstens, zu harte Arbeit für ein Kind. Zweitens, Piraten. Auf dem Meer kreuzen marokkanische Korsaren, die nur zu gerne europäische Schiffe kapern, ihre Mannschaften gefangen nehmen und als Sklaven verkaufen. Zwar gibt es seit einem Jahr einen neuen Friedensvertrag zwischen Großbritannien und dem Sultan von Marokko, doch von denen hat der Herrscher schon einige gebrochen. Aber als Thomas immer weiter bettelt, geben seine Eltern schließlich nach.
Ich erhielt ihre Erlaubnis und schlüpfte bald in mein Seemannsgewand.
Im Sommer 1715 läuft die Frances mit Thomas, seinem Onkel und 6 weiteren Seeleuten an Bord aus einem Hafen in Cornwall aus. Sie segelt mit einer Ladung gepökelter Sardinen im Bauch nach Genua.
Ich hatte kaum oder überhaupt keine Zeit zu spielen.
Thomas hat sie tatsächlich bald satt, die harte Arbeit als Schiffsjunge. Und er freut sich riesig, als die Frances einige Wochen später wieder Kurs auf England nimmt. Sie sind nur noch wenige 100 Kilometer von der britischen Küste entfernt, da sichten die Seeleute ein anderes Schiff, die George. Die beiden Mannschaften liefern sich ein kleines Wettrennen. Sie sind so abgelenkt, dass sie die 2 niedrigen Piratenboote nicht bemerken, die sich langsam auf dem Wasser nähern. Thomas Pello erzählt nicht, wie genau die Piraten die beiden britischen Schiffe kapern und wie viele Menschen sie dabei töten. Er erwähnt nur, dass er nach dem Überfall von seinem Onkel getrennt und auf eins der Piratenboote gebracht wird.
Wo wir zusammengepfercht und auf barbarische Art behandelt wurden.
Über der östlichen Stadtmauer von Magnus geht die Sonne auf. Unter dem Geschrei der Bevölkerung treiben die Piraten 52 neue Sklaven durch die Gassen der marokkanischen Hauptstadt.
Eine große Menge von ihnen drängte sich um uns und überhäufte uns mit den übelsten Beschimpfungen. Sie hielten sie nicht davon ab, uns an den Haaren zu ziehen, uns harte Schläge zu versetzen und uns Kafir Billa Wabi Erasul zu nennen, was bedeutete, dass wir Heretiker seien und weder Gott noch Mohammed kannten.
Nach vielen Tritten, Schlägen und Knuffen erreichen Thomas und die anderen den Palast des Sultans. Auf dem Paradeplatz müssen sie stehen bleiben und warten. Mulay Ismail von Marokko reitet zu seinen Audienzen meist auf einem Pferd, umgeben von einer Garde schwarzer Sklaven.
Seine Neger schwenken unentwegt die Fächer und verscheuchen mit Tüchern die Fliegen von seinem Pferd. Und der Schirm dreht sich ständig über seinem Kopf. Sein Gesicht war oval, seine Wangen eingefallen. Seine funkelnden schwarzen Augen lagen tief in ihren Höhlen.
Thomas bleibt von ihrer ersten Begegnung vor allem eins hängen. Als einer der Piratenanführer vor den schon 70 Jahre alten Herrscher tritt, um seinen Lohn zu kassieren, zieht er plötzlich seinen Säbel und tötet ihn. Viele christliche Reisende haben Mulay Ismail als extrem grausamen Herrscher beschrieben, der Leute oft scheinbar grundlos erdrosseln, köpfen und zersägen lässt. Tatsächlich hat das System. Der Sultan terrorisiert die Menschen, um abzuschrecken. Niemand soll es wagen, sich aufzulehnen. Alle sollen zittern.
Sie ziehen sich die Schuhe aus und geben sich wie Sklaven. Und wenn sie an ihn herantreten, werfen sie sich nieder und küssen den Boden unter den Hufen seines Pferdes.
Dank seiner Härte und seiner Sklavenheere hält er sich über 50 Jahre lang an der Macht und unterwirft alle Stämme seines Landes. Nachdem der Sultan die neuen Sklaven gemustert hat, sortiert er sie. Die meisten Männer landen im Sklavenfähig, einem von Wachtürmen und Zäunen eingefassten Barackenlager. Jeden Morgen müssen sie losziehen, um auf der riesigen Palastbaustelle Mörtel zu mischen, Steine und Ziegel zu schleppen. Erst nach 10 bis 15 Stunden Zwangsarbeit kehren sie abends zurück. Sie bekommen wenig Wasser und wenig Brot. Thomas Onkel hält das nicht lange durch. Er stirbt. Thomas selbst führen die Wachen in ein unterirdisches Lager, wo er Waffen reinigen muss. Aber irgendwas ist dem Herrscher an dem Jungen wohl aufgefallen. Wenige Wochen später lässt er ihn aus dem Arsenal holen.
Der König hatte mich Mulay Sfar geschenkt, einem seiner Lieblingssöhne.
Mulay Sfar quält Menschen genauso gern wie sein Vater.
Meine Aufgabe war es, von morgens bis abends hinter seinem Pferd herzurennen.
Mulay Sfar will Thomas zwingen, zum Islam überzutreten.
Er drängte mich immer wieder, ich solle ein Maure werden. Und sagte mir, wenn ich das täte, würde ich ein schönes Pferd erhalten und wie einer seiner geschätzten Freunde leben.
Als der Junge sich weigert, wird Mulay Sfar sehr, sehr böse.
Er sagte in wütendem und hochfahrendem Ton zu mir, ich solle mich auf die Folter vorbereiten, die die gerechte Strafe für meine Aufsässigkeit sei. Ohne mich einer weiteren Antwort zu würdigen, sperrte er mich in einen seiner Räume ein, wo er mich mehrere Monate in Ketten hielt und mich jeden Tag der härtesten Bastonade unterzog.
Jeden Tag bekommt Thomas nun Hiebe auf die Fußsohlen. Er weiß, dass er nur den kleinen Finger heben muss, damit das endet. So zeigt ein christlicher Sklave, dass er zum Übertritt zum Islam bereit ist. Aber er tut es nicht. Wer seinen Glauben aufgibt, kann das mit dem Seelenheil vergessen. Das wurde ihm von klein auf gepredigt. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum er durchhält. Jedes Jahr werden damals zu Beginn des 18. Jahrhunderts etwa 5000 Menschen aus ganz Europa von nordafrikanischen Piraten gefangen und versklavt. Jedes Jahr reisen Botschafter aus Europa an die Höfe der Sultane, um zu verhandeln, Lösegeld zu zahlen und Menschen zu befreien. Aber für einen zum Islam übergetretenen Sklaven zahlt niemand. Er ist ein Maure, kein Europäer mehr.
Meine Folter wurde nun über alle Maßen verschärft. Mir wurde mit Feuer das Fleisch von den Knochen gebrannt.
Und irgendwann kann Thomas nicht mehr.
Ich war schließlich gezwungen, mich zu unterwerfen und flehte Gott um Verzeihung an, denn er weiß, dass ich nicht aus freiem Herzen aufgab.
Der Sultan ist sehr erfreut. Thomas darf Arabisch lernen und eine Schule für angehende Palastdiener besuchen. Als er 16 Jahre alt ist, wird er einer der persönlichen Diener Mullah Ismails und begleitet den Herrscher auf seinen täglichen Touren durch die Palastanlagen.
Ich saß meist auf einem edlen Pferd, das er mir geschenkt hatte.
Aber Karrieren am Hof sind relativ.
Er behandelt alle Angehörigen seines Reiches nicht als freie Subjekte, sondern als Sklaven. Er betrachtet sich als absoluten Herren über ihr Leben sowie über ihr Vermögen.
Das merkt auch Thomas bald wieder. Eines Tages versammelt der Sultan ihn und 800 andere Diener auf einem Platz und teilt ihnen mit, dass er sie jetzt verheiraten wird. Einer nach dem anderen muss vortreten.
Er rief mich zu sich und befahl mir, mir 8 schwarze Frauen anzusehen, die dort standen, und eine von ihnen zur Frau zu nehmen.
Thomas ist entsetzt.
Da mir ihre Farbe überhaupt nicht gefiel, verbeugte ich mich zweifach, warf mich nieder, küsste den Boden und anschließend die Füße des Herrschers und flehte ihn demütig an, wenn ich schon eine Frau haben müsse, so möge er doch bitte die große Güte haben, mir eine von meiner eigenen Hautfarbe zu geben.
Der Sultan ist gnädig und verheiratet ihn mit einem anderen, sehr blassen Mädchen. Wie sie heißt, sagt Thomas Pello nicht in seinem Bericht. Er erzählt wenig über seine Frau und ebenso wenig über seine Tochter, die ein Jahr später geboren wird. Thomas kämpft inzwischen in einem der Sklavenheere, die der Sultan losschickt, um Aufstände im ganzen Land niederzuschlagen.
Wenn ich verwundet heimkehrte, schlang sie ihre Ärmchen um meinen Hals, liebkoste mich, bedauerte ihren armen Vater und sagte mir, ich solle nie wieder in den Krieg ziehen und dass sie und ihre Mutter mit mir nach England gehen und dort mit ihrer Großmutter leben würden.
Thomas scheint besonders seine Tochter zu lieben, aber er führt eben ein Leben, zu dem andere ihn zwingen. Zweimal versucht er während seiner Zeit als Soldat aus Marokko zu fliehen. Beide Male wird er geschnappt und rettet sich nur mit Lügen und Glück vor der Hinrichtung. Dann sterben seine Frau und seine Tochter, woran ist nicht klar. Und als Thomas 34 Jahre alt ist, wagt er erneut die Flucht. Er wandert, als reisender Arzt getarnt durchs Land, um zur Küste zu gelangen. 2 Spanier haben ihm alles geschenkt, was er dafür braucht.
Einige ihrer Medikamente, ein altes Chirurgenmesser und ein Brenneisen.
Im Sommer 1738 erreicht er die marokkanische Hafenstadt Kalidia. Und er hat Glück. Ein irischer Kapitän nimmt ihn auf seinem Schiff mit nach Gibraltar. Von dort geht es weiter nach London. An einem Abend im Oktober kommt Thomas Pello in seinem Heimatort Penryn an. Und Thomas freut sich, sicher. Aber die vielen Menschen, die sich in den Straßen um ihn drängen, um ihn zu begrüßen, verstören ihn auch.
Obwohl diese Begrüßung von ganz anderer und sehr viel angenehmerer Art war als jene in Meknes.
Er war ein Kind, als er ging. Er erinnert sich an niemand mehr hier. Die ganze Stadt scheint ihm fremd. Thomas betritt das Haus seiner Eltern, aber auch sie erkennt er nicht wieder.
Und wären wir einander an einem anderen Ort begegnet, ohne vorher aufgeklärt worden zu sein, so wären wir zweifellos aneinander vorbeigegangen, wenn mein großer Bart sie nicht dazu veranlasst hätte, mich genauer anzusehen.
Ob es Thomas Pello gelungen ist, wieder in dieser fremden Stadt und in diesem fremden Land zu leben? Es gibt ehemalige Sklaven, die das nicht schaffen und irgendwann ein Schiff besteigen und zurücksegeln in den Süden. Der Reisebericht, der 2 Jahre später erscheint, endet mit Thomas' Heimkehr. Niemand weiß, was danach aus ihm geworden ist.
Die Geschichte von Thomas Pello hat uns Monika Ahrens erzählt für die 100.
D-Radio Wissen. 100.
Unsere Sklaven. Das war eine 100 zum Menschenhandel. Danke an Elife, die Faith aus Nigeria getroffen hat, die von ihrem Schwager verkauft, mit einem Voodoo-Bann erpresst und zur Prostitution gezwungen wurde. Danke an Angela Köckritz, die uns von ihren Recherchen zu nordkoreanischen Zwangsarbeitern in Polen erzählt hat. Danke an Christian Rex, der Marcel getroffen hat, der bei einem Subunternehmer der Post ausgebeutet wurde. Und danke an Monika Ahrens, die uns Thomas Pellow vorgestellt hat, den Sklaven des Sultans. Danke auch an Kati Ziegler online, an Nastja Schwabska in der Technik und danke an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Wenn ihr Geschichten habt, von denen ihr denkt, die sollten mal erzählt werden hier in der 100, her damit. mail@deradiowissen.de. Ihr erreicht uns aber auch über Twitter oder Facebook und so. Heute ist Karfreitag und da wissen wir alle, da muss es ein bisschen ruhiger zugehen. Es ist der stille Feiertag, deswegen heute keine eine Stunde Liebe und auch kein Green Goes Black in D-Radio-Wissen. Stattdessen könnt ihr den Abend mit Musik ausklingen lassen. Schöne Ostern euch. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio-Wissen 100.
Ich habe mich mit Thomas Pellow beschäftigt, einem weißen Sklaven. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass es das gab. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass natürlich auch Afrikaner Europäer fangen können und nicht nur umgekehrt. Als ich das Wort Piraten hörte, da habe ich an etwas gedacht aus meiner Kindheit. Da gab es so einen Kettenbrief, wo einem gedroht wurde, wenn man den nicht weiterschickt, dann wird man von einer lesbischen, einbeinigen Piratin vergewaltigt. Und jetzt, wo ich gelernt habe, dass es so viele Sachen gibt, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren, frage ich mich natürlich, gibt es solche Frauen vielleicht wirklich?
Also was ich an Marcells Geschichte am krassesten finde, ich meine die Geschichte an sich, wie er ausgebeutet wurde, wie viel er arbeiten musste, das ist an sich schon krass. Aber ich finde es einfach krass, dass er dabei irgendwo so machtlos dasteht. Er spricht die Sprache nicht, er spricht kein Deutsch, er versteht nicht, was es in Deutschland an Gesetzen gibt und er weiß auch nicht, an wen er sich wenden kann, damit ihm geholfen wird. Und diese Machtlosigkeit irgendwo, der mit Sicherheit viele, viele Leute in Deutschland gegenüberstehen, das ist das, was mich am meisten eigentlich schockiert an der Geschichte.
Wenn Favors so um Faith rumturnt, was sie eigentlich die ganze Zeit macht, dann strengelt sie immer so ein bisschen und tut ein bisschen genervt, weil Favor so viel plappert. Aber irgendwann muss der Favor dann ja in den Kindergarten und dann meinte sie so:
She's just the greatest gift I could ever get from God.
Do you have any clue about the father?
No.
No. No. Do you think about it?
No.
It might be.
It's sad sometimes. I know she was born by someone, but I don't know who this person is, all because of Daniel.
Und das wirft sie diesem Daniel extrem vor, dass ihre Tochter jetzt keinen Vater hat. Der wurde ja zumindest verurteilt, wegen schweren Menschenhandels auch, 2 Jahre und 3 Monate. Das ist die Strafe und Faith und auch Doris Könke, die sie immer noch betreut, die beiden hoffen sehr, dass es dabei bleibt, auch wenn er jetzt in Berufung gegangen ist.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.